und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer 37. Folge zusammen, wie man schon vielleicht sehen kann. Der Raum sieht ein bisschen leerer aus, als man es möglicherweise erwarten könnte. Und das liegt daran, dass das unsere allerletzte Folge sein wird. An diesem Ort.
Nicht erschrecken, er ist immer noch Professor, ich bin immer noch Doktor. Monika ist heute unser
immer
Gast.
Immer,
genau. Aber es wird nicht die letzte Folge sein, aber die letzte Folge hier. Das kann man sagen, ja.
Genau. Ganz genau. Ja, in dem Sinne möchte ich natürlich zuerst einmal begrüßen, meine lieben Podcast-Partner, Herrn Dr. Blume. Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Und ich darf ihm gratulieren, weil wie es sich für einen Neuschwaben gehört, wird zum Eigentümer natürlich werden, ja, wie sich das auch für ein BWLer gehört. Wir haben aber heute noch einen Gast da. Ja, und wir begrüßen gemeinsam, ja, die Monika Wüllner. Hallo Monika.
Hallo ihr beiden. Herr Professor, Herr Doktor.
Monika ist Juristin und das ist schon toll und wir kennen uns schon sehr, sehr lange, aber darüber hinaus auch eine ganz aktive im CDU-Bundesvorstand, aber vor allem auch in der CDA. Und wir hatten ja von der Paritätischen die Nathalie da und viele Leute haben sich gemeldet, ja, Paritätische nie gehört und haben gesagt, CDA, da wissen noch weniger, was das eigentlich ist. Dabei ist es total wichtig.
Ja, ganz genau. Also ich habe ehrlich gesagt von sowas wie einer CDA nichts gehört, bevor Micha mich angeschrieben hat. Ich dachte, es wäre ein Tippfehler gewesen. Also ganz ehrlich, ne, das hieß dann Monika Wüllner von der CDA. Erstmal sicher, kurze Google-Suche. Oh, sowas wie CDA gibt es. Ja, liebe Moni, magst du vielleicht einerseits dich und in dem Zuge vielleicht auch das vorstellen, was wir die CDA nennen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Monika Wüllner. Ich bin 55 Jahre alt noch, lebe mit meiner Familie in Stuttgart und Dürkheim, bin von Haus aus Juristin, bin aber beruflich Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall schon seit einigen Jahren. Und insofern erklärt sich vielleicht das Engagement auch ein bisschen bei der CDA. So, und jetzt, was ist die CDA? Die Buchstaben stehen für christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft. Das heißt, wir sind der Arbeitnehmerflügel der CDU und nennen uns auch Sozialausschüsse. Also sprich, wir kümmern uns um Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Und ich glaube, mit dem Namen Norbert Blüm können noch viele was anfangen. Ich glaube, das ist eines der Gesichter, die man der CDA, die man noch gut kennt. Karl-Josef Laumann kennt auch der eine oder andere. Und ja, also wir sind immer die, die gucken, dass, wenn es um soziale Themen geht, wenn es um Arbeitnehmerrechte geht, dass wir dann in der CDU mitsprechen und sagen, geht mal ein bisschen wieder, ihr seid nicht reine Wirtschaftspartei, wir sind Volkspartei, bei uns gibt es Arbeitgeber, Arbeitnehmer, bei uns gibt es alle und wir sind der Arbeitnehmerflügel.
Das ist es, was mich natürlich jetzt so ein bisschen als Nicht-CDUler fast schon überrascht hat, möchte ich sagen. Denn wenn ich jetzt mal so an Fragen denke von, sagen wir mal, Lohngerechtigkeit, Arbeitsschutz, Arbeitsplatzsicherheit und so weiter, sage ich ganz ehrlich, ist die CDU nicht die erste Partei, die mir zumindest in den Kopf kommt. Woran könnte das liegen?
Also ich denke, es liegt vor allen Dingen daran, dass wir zwar viel Gutes schon getan haben für Arbeitnehmer, aber zu wenig drüber reden. Man nimmt uns tatsächlich mehr als Wirtschaftspartei wahr, nach außen. Dabei sind fast alle soziale Gesetze, die, also so richtige Errungenschaften. Ich habe mir extra auch mal einen Zettel gemacht, weil ich es mir nicht alles merken kann und es ist noch viel mehr, wie ich mir aufgeschrieben habe. Das fängt an mit Einführung des Kündigungsschutzgesetzes, unionsgeführte Bundesregierung. Tarifautonomiegesetz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kindergeld, Betriebsverfassungsgesetz, Pflegeversicherung von Norbert Blüm eingeführt, Elternzeit von Ursula von der Leyen eingeführt, Bundesteilhabegesetz, es waren immer CDU-Regierungen, also unter der CDU geführte Regierungen, die diese ganzen Gesetze eingeführt haben. Also es gibt so viel. Der Wirtschaftsflügel tendiert ein bisschen dazu, das nicht so gerne zu veröffentlichen, weil sie ja immer mit den Wirtschaftsthemen hausieren gehen. Aber das ist nicht das, was CDU ausmacht. Wir sind ja keine FDP+.
Genau. Und das ist sozusagen auch ein Grund, warum ich heute auch der CDA beitreten werde, als CDU-Mitglied seit über 32 Jahren, weil früher, als die CDU noch eine echte Volkspartei war, und ich hoffe, dass sie das auch mal wieder wird, da war es tatsächlich so, wir hatten sehr starke Flügel. Also auch als ich noch in der Jungen Union und so weiter aktiv war, es gab die Liberalen, es gab die Konservativen, es gab die Sozialen. Es gab auch kleinere, ich gehöre eher zu den christlich-ökologischen, ja, also Töpfer zum Beispiel, die sich für Umweltschutz eingesetzt haben. Der erste Umweltschutzminister in der Bundesrepublik war von der CDU, weiß heute alles kein Mensch mehr. Und zum Beispiel Heiner Geißler, mit dem hatte ich ein tolles Wochenende, mit der Jungen Union hatten wir gemacht, in Kloster Neresheim. Also da ist auch noch richtig in der Partei diskutiert worden. Da hat man dann also auch um Ausgleich gesucht zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Ökologie und so. Und mehr hat sich das jetzt so verstärkt, dass man, du hast gesagt FDP plus, so ich würde sogar sagen teilweise so Rechtslibertäre, so nach vorne gekommen sind und wirklich die FDP ist gerade aus dem Bundestag rausgewählt worden und dann sagen die, hey, das machen wir jetzt gleich nochmal und wir tun die anderen sozusagen an die Seite schieben und wir reden nicht mehr über Soziales, wir reden nur noch über Migration und das ist aus meiner Sicht, ist es zum einen falsch, aber es ist auch einfach dumm. Es macht die CDU klein. Wer braucht denn eine FDP, wenn die gerade abgewählt worden ist? Also deswegen merkt man, Helmut Kohl war ein Konservativer. Ja?
Klassisch.
Aber er war eben auch ganz klar christlich-konservativ. Angela Merkel war eine Liberale. Also sie war christlich-liberal. Man hat immer geguckt, dass man diese Flügel zusammenhält und integriert. Und das vermisse ich heute. Das vermisse ich auch als Christdemokrat, wo ich das Gefühl habe, wir haben so tolle Leute, Marc Biadatz, hier Bundestagsabgeordneter, heute CDA-Bezirksvorsitzender geworden. Da ist hier aus Böblingen ein echt fitter Bundestagsabgeordneter, der sich auch fürs Soziale einsetzt. Aber das wird in der Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen.
Man darf es ja auch nicht vergessen, ne? Weil all das, was da jetzt auf der Liste steht, unwahrscheinlich noch mehr,
ja, viel mehr, ja,
ist eigentlich eine Errungenschaft ja der sozialen Marktwirtschaft. Ne? Und das ist ja, die meisten können sich das gar nicht denken, keine Erfindung der SPD gewesen. Das war ein klassisches CDU-Ding gewesen. Ja, ne?
Das war nach dem Krieg eigentlich unser System. Wir wollten eigentlich einen Kapitalismus und einen Sozialismus versöhnen. Und das Beste von beiden Welten zusammenführen und das Ergebnis war die soziale Marktwirtschaft, aber eben die soziale Marktwirtschaft, nicht nur Marktwirtschaft, sondern nicht alles im Markt überlassen, sondern immer auch auf die Schwächsten in der Gesellschaft gucken. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich, also wenn man konservativ sein möchte, dann doch gerne mal wirklich in diese Gründerjahre wieder schauen. Was war denn eigentlich dieser Urgedanke von CDU? Das fängt ja mit an, vor was stehen die Buchstaben? C, christlich. Das hat ja aber nicht nur hat ja nichts mit der Religion zu tun, sondern mit dem christlichen Menschenbild. Und darauf aufbauend hat man dann gesagt, okay, wir versuchen, und da kommt jetzt das U mit rein, Union. Wir versuchen nicht nur das Katholische mit dem Protestantischen zusammenzubringen, sondern wir sind offen für alle Religionen. Wir sind offen für alle Menschen. Wir sind eben keine Arbeiterpartei oder eine Wirtschaftspartei. Wir sind Volkspartei. Deswegen ja auch dieser Gedanke der Vielfalt, der ist da. Aber wir begreifen den gar nicht mehr so richtig. Und dann haben wir unsere drei Säulen. Wir haben das Christlich-Soziale, wir haben das Liberale, wir haben das Konservative, das im Übrigen etwas später dazu kam. Und darauf ist ein Dach und das heißt CDU.
Genau.
So muss man sich das vorstellen.
Das fand das auch toll, weil dann konntest du damals auch wirklich noch diskutieren. Ja. Also auch innerhalb der Partei. Es wurde noch wirklich diskutiert. Das wurde nicht irgendwie, die Parteispitze in Berlin hat beschlossen und jetzt müssen alle mitstimmen. So eine Aktion wie mit der AfD abzustimmen am 80. Jahrestag der von KZ Auschwitz, ohne dass darüber diskutiert worden ist. Oder auch jetzt, dass ich gehört habe, Bundesvorstandssitzung wird mal einfach abgesagt. Wo ich einfach denke, Leute, das war eigentlich immer die Stärke der Union, diese verschiedenen Flügel zusammenzubringen. Das war ja auch, weswegen man sich Volkspartei genannt hat. Ja, nämlich gesagt Union. Hat, in der Weimarer Republik waren die ganzen Parteien zersplittert. Es gab mehrere evangelische, es gab die katholischen, und da hat man gesagt, nee, wir nehmen das C als das Gemeinsame. Und dann ist es für jemanden, der jetzt eher liberal ist wie mich, okay, dann mache ich auch für einen Helmut Kohl, trete ich ein. ja, im Wahlkampf. Ich kann mich aber dafür darauf verlassen, dass der auch wiederum Soziale und Liberale auch berücksichtigen wird. Und das Ökologische unter Angela Merkel war sogar eine Zeit lang, wir hatten es im Grundsatzprogramm, soziale und ökologische Marktwirtschaft. Für mich war das total wichtig. Aber heute hat man echt das Gefühl, sozusagen diese Verflachung, dass da, dass Leute sagen, ja, ja, die Union ist für Wirtschaft. Und ich dann sage, ja, auch. Aber das war nie nur, dass die CDU ist nicht als Wirtschaftspartei gestartet, sondern der Adenauer hat den rheinischen Kapitalismus, wie man so schön, also einen katholisch gemilderten, auf Dialog setzenden, die Gewerkschaften einbinden. Es gab christliche Gewerkschaften, weiß heute kein Mensch mehr. Wie bist du damals dazugekommen? Was war für dich so die, jetzt habe ich ja
erzählt. Also in die Gewerkschaftslandschaft rein. Das war eher Zufall, muss ich dazu sagen. Also ich war im öffentlichen Dienst und war aber schon CDA-Mitglied. Dann ging ich in Elternzeit, wollte nicht mehr zurück in öffentlichen Dienst, weil ich mich da nie so richtig zugehörig gefühlt habe. War nicht so hundertprozentig meine Welt. Muss ja auch passen, ja. Und dann habe ich einfach Stellenanzeigen gelesen und bin ja dann tatsächlich bei einer christlichen Gewerkschaft gelandet über eine Stellenanzeige. Habe dann aber in der christlichen Gewerkschaft Metall festgestellt, dass dieser Gedanke, der ja tatsächlich in den KZs entstanden ist, der Einheit und dass sich Arbeitnehmer nicht mehr gegeneinander ausspielen lassen, sondern dieser Einheitsgedanke zu sagen, Arbeitnehmer halten im Zweifel zusammen gegen Nazis, wenn man es mal genau betrachtet, ja. Dieses, wie du sagst, in der Weimarer Republik war ja alles zersplittert. Da waren ja nicht nur Parteien zersplittert, sondern auch Gewerkschaft, die Gewerkschaftslandschaft. Ich meine, es gab zu jeder Partei quasi eine Gewerkschaft dazu, wenn man es genau betrachtet. Und diese Uneinheitlichkeit hat ja sowohl auf der politischen als auch auf der gewerkschaftlichen Ebene dazu geführt, dass die Nazis stark werden konnten, weil es keine einheitliche Gegenfront in dem Sinn gab. Also die haben sich auch alle untereinander ja immer so leid zerstritten, bis die Nazis irgendwann mal die Macht übernommen haben. Und da haben dann die Gewerkschafter in den KZs gesagt, es darf nie wieder passieren. Wir gründen nach dem Krieg, sofern wir das Ganze hier überleben, eine Einheitsgewerkschaft und halten in Zukunft alle zusammen. Und diese Idee, die hat mich dann immer mehr fasziniert und gesagt, nee, also das, was die CGM hier macht, ist tatsächlich zu kleinteilig gedacht. Ich und habe dann tatsächlich den Weg zur IG Metall gefunden, die da unter dem Dach des DGBs diesen Einheitsgewerkschaftsgedanken verfolgt.
Und ich finde es auch wichtig, also einige werden es noch wissen, NSDAP, die Nazis haben sich als Arbeiterpartei bezeichnet. Ja, die Weidel behauptet ja heute noch, sie wären links gewesen, was also völlig Quatsch ist, sondern ihr Verständnis von Arbeiter war, es gibt das schaffende Kapital, das sind quasi die Arier, und es gibt das raffende Kapital, das sind die Juden. Also es war eine antisemitische Verschwörungsmythologie eigentlich. Was ist daraus geworden? Genau, dass man hat die Arbeiterschaft gespalten. Das versuchen Populisten auch heute noch. Ja. Jemand stellt sich hin, Trump oder so, sagt, es wird euch allen besser gehen, ich gehe hier gegen die Chinesen, gegen die Ukraine, ich gehe gegen alle möglichen vor, gegen die Linken, gegen die Universitäten, gegen Harvard und so. Und man versucht gewissermaßen, die Arbeiterschaft auszuspielen. Ich bin der Einzige, der noch für die echten Fabrikarbeiter, für das echte schaffende Kapital da ist.
Mit Teil und
Schaffner. Genau. Und das ist sozusagen, war die zentrale Lehre eigentlich aus dem Nationalsozialismus, dass das nie wieder passieren darf. Und dass die Volksparteien, dass zum Beispiel auch die SPD gesagt hat, wir öffnen uns auch gegenüber den Kirchen, Godesberger Programm, ja. Wir gehen auch auf die Kirchen zu. Und die CDU wiederum von Anfang an gesagt hat, wir sind Volksparteien, wir gucken nicht mehr drauf, dass man uns zerspaltet, sondern wir integrieren die verschiedenen Flügel in die Volksparteien hinein. Und ich sehe das mit einer echten Sorge, dass uns das sozusagen zu verlieren zu gehen droht. Dennis Radke, der CDU-Vorsitzende, hat jetzt ein tolles Interview in der Taz gegeben. Ich weiß nicht, ob er es...
Ich habe es gelesen, ja, es war also du hast mir ja geschickt und warst total begeistert. Ja, genau. Und ich habe gesagt, ich habe es auch schon gelesen und war genauso begeistert. Ja, er ist einer der wenigen, die da noch auch so tatsächlich diese Vielfalt widerspiegelt. Und das ist ja einer, der kommt ja mitten aus dem Ruhrpott. Und, also aus Bochum. Und ich glaube, tiefstes Herzen. Und der hat so diese Arbeitnehmer-Dings, der spricht auch die Sprache der Arbeitnehmer. Das ist nicht so abgehoben, so der typische Politiker, sondern der berührt auch. Und der hat, also was man wirklich sagen muss, Er kann gut nachempfinden, wie es Leuten geht, die eben nicht so viel Geld haben. Und die so diese Alltagsprobleme von Politikern, muss ich sagen, ich kenne keinen volksnaheren Politiker als einen Dennis Radke, der wirklich immer weiß, was einen ganz normalen Menschen umtreibt.
Ja, also, er hat dann zum Beispiel in dem TAZ-Interview sagt er dann, also es war ein völliger Fehler, die ganze Zeit nur über Migration zu sprechen. Ja, ja. Und worüber er stolz ist, dass es im Koalitionsvertrag gelungen ist, unterzubringen, dass Lastkraftwagenfahrer, also die Leute, die wirklich unsere Transporte machen, dass die Plätze haben, wo sie kostenfrei duschen können, wo sie also auch einfach ja menschenwürdig sich aufhalten können. Das ist zum Beispiel etwas, spielt in der öffentlichen Debatte keine Rolle. Wir wollen alle, dass alles soll immer irgendwo da sein, aber wie es den Kraftwagenfahrern geht, ja, juckt fast niemanden. Ja. Und genau sowas finde ich halt klasse. Oder ein ganz anderes Beispiel, was mich sehr ärgert, auch als ehemaligen Bundeswehrsoldaten und als Vater eines Soldaten, afghanische Ortskräfte, dass es jetzt plötzlich heißt, die nehmen wir nicht mehr auf. Ja, also das ist auch früher eine CDU mit Substanz, die hätte doch, wir schicken doch nicht unsere Frauen und Männer in andere Erdteile und sagen gleichzeitig, ihr seid die Armee, die eure, die Verbündeten im Stich lässt. Mhm. Also da geht's für mich noch nicht mal. Also ich erwarte gerade ja von Konservativen, dass sie ein Mindestgefühl haben für Militär und für Anstand und für Ehre, dass man Verbündete nicht einfach zurücklässt, wenn eine Schlacht verloren geht. Ich hätte im Irak doch niemals mit anderen Leuten so gearbeitet. Und das sind so Sachen, wo ich also finde, da ist, also ich sag mal, selbst die Konservativen hatten mal mehr Anstand als
scheint mir auch so,
als das. Ein Adenauer war eindeutig konservativ, aber er hat zum Beispiel das Abkommen zwischen Deutschland und Israel, das Luxemburger Abkommen, durchbekommen, übrigens mit Stimmen der SPD. Er hat in der FDP und in der CDU, CSU gab es Widerstand und die SPD war auf seiner Seite. Also das war konservativ. Das waren Leute, die wirklich noch, ja, der hatte eine Überzeugung und auch eine christliche Überzeugung. Und das vermisse ich manchmal heute schon.
Ich sag mal als Ökonom, das ist oder war längst Zeit zumindest die USP der CDU, ne, die berühmte Unique Selling Proposition oder Point. Also übersetzt so viel wie der Grund eigentlich für viele zumindest, die nicht direkt Parteimitglieder sind, möglicherweise auch die CDU zu wählen, weil sie genau das drauf hatte, muss ich jetzt sagen, nämlich diese teilweise Paradoxen miteinander zu vereinen. Wir haben es ja, das schönste Beispiel eben mit der sozialen Marktwirtschaft, wo man sagt, wie kann man denn typisch linke Ideen mit, sag ich mal, liberalen Ideen soweit vernetzen miteinander. Ich sage das meinen Studis auch immer wieder, dass es für ein nicht sozialistisches Land sehr ungewöhnlich eigentlich ist, sagen wir mal einerseits komplette Bildungssystem vom primären bis in die tertiäre Bildung komplett kostenfrei zu machen, eine Gesundheitsvorsorge zu haben, die nicht nur qualitativ hochwertig ist, sondern für alle Belange kostenlos eigentlich ist. Und klar, jetzt alles der CDU dafür zu geben, ist wahrscheinlich auch übertrieben, aber sie war ja maßgeblich wirklich daran beteiligt. 45 gegründet, frisch nach dem Krieg, genau mit diesen Ideen, dass all diese Dinge nicht mehr passieren, dass aufgrund dieser Unterschiede, dass irgendeine Kraft, wie meinetwegen die AfD, womit wir wieder beim schönen Thema sind, es schafft, die Leute wieder zu spalten und im Sinne von Teile und Herrsche in diese ganze Dinge reinzukommen. Und wenn der Laden das nicht schafft, sage ich mal, selbst sehr linke Menschen, wie ein Gregor Gysi, von dem ich ein großer Fan bin, hat selbst immer wieder gesagt, wir brauchen so Kräfte wie die CDU. Wir brauchen so eine konservative Kraft. Und das muss schon was heißen, wenn quasi ein politischer Gegner, wir haben ja mal den Unterschied zwischen Feinden und Gegnern mal besprochen, wenn ein politischer Gegner so etwas sagt, dann muss das wirklich etwas bedeuten.
Ja, ich würde dich da auch fragen. Also ich sehe das tatsächlich so, dass eigentlich jede lebendige Demokratie hat progressive, moderate und konservative. Und zwar Parteien, die im Zweifelsfall immer zusammenarbeiten und die sich anständig zueinander verhalten. Und wenn eins davon ins Schwanken kommt, wenn das wegbricht, ja, wenn zum Beispiel wie in Italien die Christdemokratie sich auflöst, ja, damals wegen Korruption, dann kommen schreckliche Kräfte nach, oder?
Ja, das ist genau das Problem, dass viele, auch politische Gegner, ja uns immer als die konservative Kraft oder die konservative. Nein, sind wir eben nicht. Wir sind eine christdemokratische Partei. Und das muss man, glaube ich, den Unterschied immer wieder deutlich zu machen, dass es auch ein Unterschied ist, ob man eine christdemokratische oder eine konservative. Bei uns hat das Konservative eine Säule, aber eben nicht drei Säulen, sondern eine Säule. Und wir haben insgesamt drei. Wir haben eben auch noch die liberale und die christlich-soziale. Und man weiß, was mit Dächern passiert, wenn die drei Säulen unterschiedlich groß und stark sind. Das ist nicht gut für ein Dach. Am besten funktioniert dieses ganze Gerüst, in dem die drei Säulen relativ gleich groß und gleich stark sind. Und in letzter Zeit haben wir da ein bisschen eine Unwucht reinbekommen. Und ich glaube schon, dass es auch unsere Aufgabe als CDA sein wird, wieder die Kraft zu finden, das ein bisschen auszugleichen.
Genau, wir integrieren die Konservativen zur Mitte hin.
Genau.
Das war eigentlich die Aufgabe. Ja. Und in den USA wäre ich wahrscheinlich, ein Moderate, wäre ich wahrscheinlich bei den Demokraten und in Kanada bei den Liberals. Ja, da gibt es auch Liberals und Conservatives, aber die Christdemokratie war eben geradezu, es war nicht die DNVP. Ja, es war eben, und es war auch nicht das katholische Zentrum, sondern es war quasi die Zusammenführung der verschiedenen Strömungen. Und da darfst du konservativ sein, aber du darfst nicht nur konservativ sein. Und vor allem paktierst du never ever mit Faschisten. Das war sozusagen niemals. Das war die Grundlehre. Und das hätte ein Adenauer und ein Helmut Kohl und eine Angela Merkel. Und das hätten die alle einfach noch im Schlaf aufsagen können.
Natürlich. Ja, ganz eindeutig. Also deswegen habe ich auch Sorge sozusagen, dass gerade eine Partei wie die CDU vielleicht sogar bewusst versucht, das konservative Image loszuwerden. Ich finde, sie sollte es sogar behalten. Und ich sage auch gern, warum. Weil sonst die neue Konservative rechts von der CDU gesucht wird. Wo man dann eben sagen kann, okay, wenn die CDU sich selbst auch nicht mehr irgendwo als konservativ mitbezeichnet, dann ist der Titel sozusagen frei. Dann ist möglicherweise sowas, was die AfD versucht zu fabrizieren, wahrscheinlich auch jetzt dann eher als neue Konservative zu sehen, weil die CDU jetzt zu links ist oder irgendwie so ein Schwachsinn.
Ja, weil da müssen wir jetzt aufpassen. Wir setzen immer irgendwie, also der Begriff konservativ wird, glaube ich, von vielen Leuten völlig unterschiedlich interpretiert.
Wie siehst du das?
Ja, konservativ, also ich bleibe jetzt mal beim Wortstand, bewahren. Mhm. Zum Bewahren gehört natürlich auch sowas wie Schöpfung bewahren, aber auch den Anstand bewahren zum Beispiel. Wie geht man miteinander um? Das sind alles so Elemente, die gehören für mich in so ein, was da gehören natürlich auch Themen rein wie Lebensschutz. Und es ist erstaunlich, dass ausgerechnet die ich auch eher liberal und christlich sozial und ökologisch angehaucht bin und so, wenn es um so Lebensschutzthemen geht, da bin ich plötzlich auch eher sogar konservativ. Mhm. Ist ganz erstaunlich. Aber viele, die sich selbst als konservativ bezeichnen, meinen reaktionär oder weiter rechts.
Ja.
Das ist was anderes. Also konservativ heißt ja nicht, ich verwehre nicht allem, was neu ist, sondern im Gegenteil, Konservative haben immer nur das bewahrt, was bewahrenswert war, und alles andere wurde verändert.
Was sich bewiesen
hat. Genau, also ich würde zustimmen, gerade zum Beispiel das Ökologische ist mir eben, also die Schöpfung bewahren, und ich habe ja gesehen im Irak, und jetzt haben wir es ja auch bei uns, die Wasserkrise, Bodensee rein, das hat ja dann auch Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf den Tourismus, auf die Schifffahrt, das betrifft uns doch alle, ja? Also das ist sozusagen doch was Umweltschutz, Mitweltschutz, wie ich sogar sage, ist ja eigentlich etwas Urbewahrendes. Oder das Beispiel Bundeswehr. Also ich bin sonst ein liberaler und sozialer Mensch, aber ja, ich finde, wir brauchen eine Armee. Sie gehört in den Europäischen Verbund. Wir sollen uns dafür einstellen. Ich habe sogar meinem Sohn empfohlen, mach ein freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr. Und ich bin entsetzt, dass dann Leute von sich sagen, sie seien konservativ, und dann sagen, jetzt lassen wir unsere Verbündeten im Stich. Das ist nicht konservativ. Nee, ein Konservativer tut so etwas nicht. Mhm. Ein Konservativer weiß, wenn ich mit anderen ein Bündnis eingehe, dann stehe ich ihnen bei. Und wenn wir eine Schlacht gemeinsam gewinnen oder verlieren, dann stehen wir zueinander. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, absolut.
Also das ist für mich, das kann vielleicht rechts sein oder rechtslibertär oder so, aber konservativ. Mhm. Konservativ heißt, du stehst zu deinem Wort. Und konservativ heißt, du lässt deine Verbündeten nicht im Stich. Und wenn wir uns zurückziehen aus Afghanistan, dann lassen wir keinen unserer Verbündeten dort zurück. Was machen wir denn mit unseren Soldatinnen und Soldaten, wenn die in den nächsten Einsatz geschickt werden? Und die anderen sagen, das sind die Deutschen, auf die kannst du dich nicht verlassen. Also was ist denn das für ein auch kurzsichtiges Denken? Glaubt irgendjemand, deswegen wählen weniger Leute Faschisten, weil wir unsere Verbündeten im Stich lassen? Ich verstehe es auch einfach nicht.
Nee, ich
das ist nicht konservativ.
Ja, ich habe ja schon theorisiert sozusagen, dass so konservativ, wo wir gerade so ein bisschen bei den Begriffsdefinitionen sind, mit dem Bewahren finde ich nämlich, eigentlich ist es ja direkt die Übersetzung davon. Ich meine, ursprünglich waren Konservative ja jene, die Monarchie bewahren wollten.
Ja.
Offensichtlich ist das nicht mehr wirklich die Aufgabe der Konservativen heutzutage, sondern sie versuchen halt das zu bewahren, was sich irgendwie ja bewiesen hat oder gezeigt hat, dass es nützlich ist. Es ist ja nicht so, dass es zwangsläufig, weiß ich nicht, steinzeitmäßig komplett die Entwicklung aufhalten würde.
Aber dann ist Trump kein Konservativer.
Nee, wieso?
Genau.
Nein.
Also er zerstört ja alles.
Ja. Ich hoffe mal, das ist klar, dass oder den meisten, die zuschauen und zuhören, klar ist. Nee, aber ich finde das so toll, als ein Jens Spahn mal in einer von, also Kollege, ich spreche wieder über ihn, Gregor Gysi, hat ja seine eigene YouTube-Show mit Missverstehen Sie mich richtig, und da lädt er ja gerne auch mal politische Gegner mit ein, da war Jens Spahn auch dabei, ganz thematisch, und ist ja auch bekanntes CDU-Mitglied, und hat dann auch mal darüber gesprochen, über das, was eigentlich bedeutet, konservativ zu sein, und er hat das recht schön formuliert, denke ich, also die treibenden Kräfte der, ich nenne es mal Progressiven, das ist ja im politischen Spektrum auf der anderen Seite ein bisschen, die preschen häufig schnell und gerne nach vorne und nehmen einfach mal, machen einfach mal, und dann ist es die Aufgabe der Konservativen, also der wirklich Konservativen, die Sachen auch wirklich erstmal zu evaluieren, um zu gucken, ob das funktioniert, ob das passt, ob das ne, für die Mehrheit ist. Und da würde ich gern den Begriff auch in der politischen Praxis.
Genau, das hat was mit Solidität zum Beispiel zu tun. Und wie du das sagst, also dass man nicht einfach nur mal jeder Idee nachgeht, die im Zweifel aber vielleicht ja dann auch die Gesellschaft teuer zu irgendwie Kosten verursacht und so. Das haben wir ja jetzt bei der Ampel auch erlebt. Das ist ja jetzt auch nicht, ich bin ja jetzt auch nicht nur, weil ich zum christlich-sozialen Flügel gehöre, kein Fan der Ampel. Also das sind genau die Fehler, die ja auch die Ampel gemacht hat. Also viel zu viel, einfach mal ohne, ich sage jetzt mal ohne Sinn und Verstand. Das war immer eine Stärke von uns, dass es eine sehr vernunftsgeprägte Politik war. Sehr durchdacht. Manchmal vielleicht, an manchen Stellen mag das zu langsam erschienen sein. Das mag sein. Also, dass man manchen nicht schnell genug waren, der da gerne ein bisschen progressiver Forscher unterwegs wäre. Aber es war eben immer sehr durchdacht, immer auch solide finanziert zum Beispiel. Immer auch geguckt, was passiert denn, wenn wir an der Stelle eine Schraube drehen, was passiert an der anderen Stelle? Hat es zum Beispiel Nachteile, wenn wir wirtschaftlich was machen, hat es Nachteile für sozial Schwache oder so. Also immer versucht auch auszutarieren. Dann hat man den Vorteil gehabt, dass man als Volkspartei verschiedene Flügel hatte, die man immer fragen konnte, wie seht ihr denn das? Und dass man versucht dann eine Lösung zu finden, die bestmögliche Lösung für so viel wie möglich Menschen bedeutet. Also immer versucht, das Ganze zu betrachten und eben nicht nur irgendeine Personengruppe, irgendeine Klientelgruppe, sondern wirklich immer das Ganze zu betrachten. Und das war immer Stärke. Und das funktioniert aber nicht, wenn man plötzlich eine Säule pflegt und hegt und sagt, das ist hier unser Mantra, und die anderen zwei Säulen verkümmern lässt, dann funktioniert dieser Grundgedanke nicht mehr.
Jetzt bist du ja im Bundesvorstand und du wirst auch am Montag beim Bundesparteitag, es ist ja nur ein kleiner
Bundesausschuss.
Genau. Da geht es ja um, ja, glaube ich, kleiner Parteitag wird es quasi genannt.
Ja, genau.
Aber es ist eigentlich kein Parteitag im klassischen Sinne. Das ist ja auch spannend. Bei der CSU muss nur der Vorstand für einen Koalitionsvertrag stimmen, bei der CDU ein sogenannter kleiner Parteitag und bei der SPD die Mitglieder.
Ja.
Wie ist das im Bundesvorstand? Diskutiert ihr dann noch? Werden die unterschiedlichen Flügel überhaupt noch gehört?
Gute Frage.
Also wir können uns natürlich jederzeit zu allem zu Wort melden. Ja, das geht. Aber wir tun es vielleicht zu wenig. Oder wir diskutieren, aus meiner Sicht, könnten wir solche grundsätzliche Fragen, würde ich mir persönlich wünschen, dass wir darüber, so wie wir jetzt diskutieren, fände ich super, wenn wir sowas auch mal im Bundesvorstand diskutieren. So wirklich, was bedeutet denn das alles noch? Weil jeder kommt da mit seinen Interessen da rein und versucht die halt irgendwie durchzusetzen und Mehrheiten zu finden. Das ist mir schon zu pragmatisch. Also eine unserer Stärken war immer Pragmatismus. Aber wenn es dann mal zu pragmatisch wird und mir gar keine Gedanken mehr macht, wer sind wir, woher kommen wir, was wollen wir, wie definieren wir uns, wie gehen wir mit dem BSW um, wie gehen wir mit der AfD um, wie halten wir es mit solchen Anträgen, machen wir sowas, ja oder nein? Und dann aber wirklich auch mal in die Tiefe zu diskutieren. Und dann nehmen wir uns, glaube ich, auch einfach zu wenig Zeit.
Also da muss ich übrigens auch sagen, es hat mich natürlich auch ein bisschen verletzt. Ich bin jetzt Antisemitismusbeauftragter eines recht großen Bundeslandes, bin seit Jahrzehnten in der CDU, die Leute kennen mich, ich kenne viele auch, und dann zu sagen, bevor wir eine Abstimmung machen mit der AfD, am 80. Jahrestag hier Befreiung KZ Auschwitz, reden wir vielleicht mal mit den Blume. kam keiner. Mhm. Keiner kam auf den Gedanken, mal zu sagen, es gibt ja bei uns vielleicht ein paar Leute, die sich ein bisschen auskennen mit Geschichte und die vielleicht auch ein bisschen sagen können, was dann passiert. Und man muss es ja erstmal schaffen, dass dann Angela Merkel, beide große Kirchen und der Zentralrat der Juden gemeinsam sagen, das war jetzt aber doof.
Eine gute Idee.
Also, wo ich wirklich denke, da einfach mal, mal jemanden einzuladen, der vielleicht eine andere Perspektive hat. Ich war einmal in Cottbus bei den CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden da und es war eine tolle Diskussion, ging es um Abschiebungen und so weiter, Islamismus. Ich habe vor Gericht mehrfach gegen IS-Terroristen ausgesagt. Man kann doch miteinander sprechen.
Das wäre marketingtechnisch so eine low-hanging fruit, wie wir das so schön sagen bei uns im Marketing.
Und ich kann euch sagen, es machen Mitglieder anderer Parteien auch. Und ich gehe dann auch nicht damit an die Öffentlichkeit. Man kann mich anrufen, man kann mich nach Berlin holen, ich kann mich mit den Leuten hinsetzen. Aber wenn das selbst im Bundesvorstand nicht mehr gemacht wird, wir hatten damals Bundesnetzwerk Integration, da wurde es dann teilweise gemacht. Da bin ich eingeladen worden und da hatten wir tolle Diskussionen auch auf Bundesebene. Und wie du schon sagst, aber wenn dann man einfach entscheidet es jetzt mal in meinem Kreis von 5 Leuten, die eh alle meiner Meinung sind, und dann gucke ich mal, was passiert, kommt vielleicht nicht so eine wirklich gute runde Sache dabei rum.
Wir haben es ganz kurz, wir haben es im Bundesvorstand gar nicht diskutiert. Es lief ausschließlich über die Fraktion. Es lief ausschließlich über die Fraktion, wobei die Fraktion so groß und vielfältig ist, dass ich mir da gewünscht hätte, dass, wo so eine grundsätzliche Diskussion geführt wird, ist mir ja dann schon fast egal, aber Hauptsache sie wird geführt. Ich weiß nicht, was in der Fraktion diskutiert wurde. Ich finde es bloß schade, dass es so wenig Leute gab, die auch den Mut hatten, da mal eine andere Meinung zu äußern. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Die alle eben daran erinnern, Mensch, das könnt ihr erstens gar nicht machen, zweitens nicht an dem Tag und drittens nicht in der Form und viertens wieder gar nicht. Also krass, so irgendwie, das hat irgendwie.
Ich meine, wofür haben wir dann so viele Abgeordnete? Ja, also wenn, genau. Und ich meine, es war in dem Fall tatsächlich so, dass dann bei mir ein Journalist anrief und sagte, Herr Blume, niemand will sich äußern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es meine Gewissenspflicht, dann äußere ich mich. Aber natürlich hätte ich mir auch gewünscht, wenn irgendwie ein paar mutige Leute in der Fraktion sagen, hey, das geht halt gar nicht, darüber müssen wir erstmal diskutieren und machen hier keinen Schnellschuss, dann hätte der wahrscheinlich bei mir gar nicht angerufen.
Vermutlich. Ja. Und warum wirft man Angela Merkel vor, dass sie sich äußert? Sie hat sich geäußert, weil sie auch gesagt hat, sollte sich ein Punkt erreicht, so ein Punkt in einer Gewissensfrage. Und das ist schon eine Gewissensfrage. Und einen Punkt erreicht, wo sie, glaube ich, einfach sagte, ich muss jetzt mal was sagen. Ne? Also, weil das geht so nicht mehr. Und ich da ja anscheinend ansonsten niemand was dazu sagen will, oder ganz wenige nur was dazu sagen wollte. Ich meine, Roderich Kiesewetter war ja einer derjenigen, der zum Beispiel der da sehr aufrecht ist, aber aufrecht in jeder Hinsicht. Aufrecht, wenn es um den Ukraine-Krieg geht. Ja. Aufrecht, wenn es um diese Abstimmung und so geht. Aber da gab es halt sehr wenige. Und ich weiß nicht, warum dieses Bedürfnis nach Diskussion, ob das nicht mehr da ist oder ob man das irgendwie klein hält oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie du das sagst, wir haben man muss jetzt gerade rechnen, wie lange das ist, 25, 30 Jahre, haben wir liebend gern genau unsere Wochenenden um die Ohren geschlagen, in ein Kloster zurückgezogen, uns ganz tolle Leute organisiert und mit denen, also ich kann mich erinnern, du kannst dich an Geisler erinnern, mit Nährensheim, ich kann mich an Annette Schawan erinnern.
Oh ja, die habe ich neulich wieder gesehen. Ja, genau.
Ich auch, wo wir ein ganzes Wochenende lang über Lebensschutz diskutiert. Und wann fängt Leben an? Ab wann ist es schützenswert? Wann wird ein Körper beseelt? Also wann ist denn das, also solche so theologisch grundsätzliche Fragen diskutiert haben? Und ich weiß nicht mehr, ob das heute nicht ein Stück weit fehlt. Also ob diese Grundsatzgeschichten, wo man dann wirklich nicht nur in so einer Kommission dann über Punkt und Komma und was weiß ich wie, sondern wirklich mal ins Eingemachte wieder geht.
Also mir ist gedroht worden, das könnte Folgen haben für meine Karriere. Ich habe daraufhin mit meiner Familie gesprochen und mit meinem Team und habe gesagt, jetzt erst recht. Also das ist so, ich habe mir im Irak keine Angst machen lassen und von irgendwelchen Leuten, die erkennbar flach unterwegs sind, lasse ich mich da nicht einschüchtern.
Nee, also warte, wenn wir an einem Punkt drohen zu müssen, ja, also genau, dann also, ist man so schwach in der Argumentation.
Ja, nö, also sie sollen so ruhig kommen. Ja. Also ich freue mich drauf. Ja. Jetzt trete ich erstmal der CDA bei. So. Genau.
das freut mich.
Genau.
Ich hab im Übrigen dir auch eins mitgebracht. Hier, bitte sehr.
Yes. Man kann Mitglied der CDA sein, ohne Mitglied der CDU zu sein.
Ja, genau, ja. Genau, man kann das eine ohne tun, ohne das andere sein.
Aber zur CDU kriegen wir ihn nicht. Das, nein, muss auch nicht. Auch. Das muss auch nicht.
Wir freuen uns auch in der CDA über jedes Mitglied.
Und du kriegst, ich habe ja ein neues Buch herausgebracht. Da habe ich dir ein Exemplar leider signiert. Also ist nicht mal so einfach weiterzubringen.
Nein, ich lese es gerne. Nein,
vielleicht kriegt man ein paar Euro mehr auf Ebay dann.
Ja, genau. Genau.
Als wir uns vor kurzem nach langer Zeit mal wieder gesehen haben, haben wir uns nämlich genau darüber ganz schnell gefunden, über das Thema, das heißt nicht Verschwörungstheorie, das heißt Verschwörungsmythos.
Er ist der Erste, der einen korrigiert, natürlich.
Ja, genau.
Und ich korrigiere nämlich auch immer alle und habe gedacht, so viel hat sich gar nicht verändert, wir sind immer noch gleich.
Und jetzt habe ich aber für euch auch noch was. Ich habe nämlich angedeutet, weil mich auch etwas als Politikwissenschaftler, ich habe ja Religions- und Politikwissenschaft studiert und jetzt mal was Politikwissenschaft. Es hat mich nämlich unglaublich geärgert, dass es offensichtlich niemand weiß, weder in den Medien noch in der Politik. Gestern selbst heute Show hat es nicht drauf gehabt. Ganz viele Leute glauben, falls auch dieser Koalitionsvertrag scheitert, ja, also jemand sagt nein oder es gibt im Bundestag keine Mehrheit, dann glauben die meisten Leute, es gäbe nur drei Optionen. Entweder Neuwahlen, dass man quasi sagt, der Bundestag kann keine Regierung bilden. Oder es gäbe die Option Minderheitsregierung oder sogar Union-AfD-Koalition, ja, was natürlich die schrecklichste, und da wäre ich raus.
Da wäre ich auch raus.
Also ich glaube, das ist deutlich geworden.
Ich glaube, da wären viele raus.
Das passiert nicht, ja. Also damit kommen sie nicht durch.
Ich würde beitreten, irgendjemand extra ausgeben zu können.
Genau, falls irgendjemand in Berlin diese Idee hatte, vergesst es. Ja,
vergesst. So,
aber es gibt nämlich, und das ist es gibt eine vierte Option. Es gibt in unserer Verfassung eine vierte Option und niemand kennt sie.
Jetzt musst du uns unbedingt erzählen, welche die ist, denn ich habe mir sie extra aufheben lassen, sonst hätte er sie mich schon vorher verraten.
Ja, mir hat es auch nicht verraten. ich hatte ja noch spekuliert, der Bundespräsident hätte noch die Möglichkeit, jemand mit der Regierungsbildung zu beauftragen, eventuell auch jemand anderen, beziehungsweise nochmal einen Neuauftrag zu geben. Das kann er, glaube ich, aber das war nicht, es wurde, also muss es fünf geben. Lass uns mal
es die gibt Nummer. Eine ganz starke Option, für die ich sogar dann ziehen würde. Und ich gebe euch einen Tipp, Schweiz.
Direkte Demokratie? Schweiz. Das alle? Nee, das
soll ich auflösen?
Ja, komm, löse auf. Ja,
also,
wir kommen nicht drauf.
Die Schweiz ist eine Konkordanzdemokratie. Mhm. Eine Konkordanzdemokratie besteht aus allen demokratischen Parteien.
Genau.
Sie schließt keinen Koalitionsvertrag, sondern nur eine Grundsatzvereinbarung mit der Ressortverteilung. In der Schweiz nennt man das sogar die sogenannte Zauberformel. Die ist aber nicht in der Verfassung. Sie wird einfach zwischen den demokratischen Parteien vereinbart.
Genau, auch die nicht gewählten
Kreise. Genau. Das ganz Verrückte ist es nämlich, das können sich die Leute gar nicht mehr vorstellen, die Inhalte werden dann tatsächlich im Bundestag, im Parlament erarbeitet. Mhm. Es gibt also keinen Koalitionsvertrag. Genau. Der allererste Koalitionsvertrag, den wir in Deutschland hatten, war 1961 erst. Mhm. Erst 1961. Der hatte 9 Seiten und 2500 Wörter und hat für Riesenproteste gesorgt, weil man damals gesagt hat, das geht doch gar nicht, wenn man nämlich hier in dem Fall Adenauer mit der FDP, wenn die sich auf etwas einigen, dann bindet es ja die Abgeordneten. Die Abgeordneten sind dann ja gar nicht mehr frei. Das hat man damals schon gemerkt bei 2500 Worten. Jetzt haben wir Koalitionsverträge mit über 40.000 Worten. Mhm. Und da hat man damals, und ich finde zu Recht gesagt, das verstößt eigentlich gegen das Grundgesetz. Unser Grundgesetz setzt eigentlich voraus, dass sich Parteien einigen, wir bilden eine Regierung, das wäre eine Konkordanzregierung. Es könnten jetzt, also sofort, es könnten bis zum 6. Mai Union, SPD und Grüne eine Konkordanzregierung bilden. Mhm. Sie könnten sagen, hier Grundsatzvereinbarung, dafür stehen wir. Mhm. So teilen wir die Ressorts aus und alle Inhalte werden dann im Parlament öffentlich diskutiert in den Fachausschüssen, Mark Biadatz und wie sie alle heißen. Die Abgeordneten könnten sich einbringen, man könnte Kompromisse schließen, man könnte richtig diskutieren. Man kann dann auch, wie es die Schweiz macht, Bürgerbeteiligung machen, man kann sogar Volksabstimmungen machen, weil es alles öffentlich ist. Und diese Konkordanzregierungsform, die macht die Schweiz seit, die haben sie angefangen vor über einem Jahrhundert, mit dem Ergebnis, Italien ist faschistisch geworden, Österreich ist faschistisch geworden, Deutschland sogar nationalsozialistisch, die Schweiz blieb stabil. Mhm. Und schaut es euch heute an, in Italien regieren die Neofaschisten, in Österreich sind wir gerade ganz knapp vorbei an einer ÖVP-Koalition mit einem Volkskanzler-Kickl und in Deutschland rückt jetzt die AfD auf Platz 1. Wie vor 100 Jahren, die Schweizer Konkordanzdemokratie, die haben auch einen Rechtsruck. Und die haben auch die SVP. Aber das ist eine stabile Demokratie. Und die anderen, die das mit Koalitionsmehrheitssystemen versuchen, geraten wieder alle ins Wanken.
Jetzt muss ich aber, ist das nicht am Ende dann sowas wie eine erzwungene Minderheitsregierung? Offensichtlich wird natürlich debattiert und diskutiert, aber in so einer extrem polarisierten Umgebung, da wird doch, wir erleben es doch ständig. Leute sagen dann aus Prinzip, nö, mach ich nicht, mag ich nicht, passt mir nicht und dann werden wir nicht regierungsunfähig trotzdem, trotz Konkordanz.
Ja, und das ist ja das Schöne. Also die Konkordanz besagt gewissermaßen, du diskutierst. Also das heißt zum Beispiel im Innenausschuss wird über Innenpolitik diskutiert und der Minister oder die Ministerin wird natürlich mit den Regierungsabgeordneten auch nochmal extra diskutieren. Mhm. Und wenn man dann aber einen Konsens gefunden hat, vertritt man den gemeinsam. Das ist also in der Schweiz sogar sehr extrem. Da ist die Bundesräte, die beschließen quasi, also was bei uns die Minister wären, die beschließen dann und immer als Kollegium. Also da wird dann gar nicht mehr sozusagen, man tritt immer nach außen geschlossen auf. Das müsste bei uns gar nicht der Fall sein. Aber das ist gewissermaßen so, wie eigentlich einmal vorgesehen war. Du hast frei gewählte, vom Volk gewählte Abgeordnete, die ihre unterschiedlichen Positionen einbringen können, innerparteilich, immer, und niemand sagt, oh, die sind sich ja alle uneinig. Und vor allem, es werden die Inhalte der Regierung nicht mehr in nicht öffentlichen Parteiverhandlungen mit irgendwelchen Kommissionen unter Zeitdruck und wo man dann am Schluss und wo man auch nicht weiß, wo die Lobbyisten Einfluss genommen haben, sondern die ganzen Diskussionen finden öffentlich statt. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, mit Zeit. Man sagt also nicht, jetzt müssen wir noch ganz schnell irgendwas zur Rente, ach komm, jetzt setzen wir eine Kommission ein, weil wir uns nicht einig geworden sind, sondern man nimmt sich die Zeit und diskutiert das von den Abgeordneten, die man dafür auch gewählt hat.
Forciert die Debattenkultur so
ein bisschen. So ist es. Ja. Und da geht es nämlich nicht mehr, jetzt bei mich ärgert dieses Polarisierte, da heißt es, wer hat sich in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, Merz oder Klingbeil? Und ich denke mir, wofür wählen wir denn Hunderte von Abgeordneten, teilweise tolle Leute, dass die sich nämlich hinsetzen und dass die miteinander diskutieren, dass die Bürgerinnen und Bürger anhören, dass die Verbände anhören und dass man dann sagt, so, jetzt haben wir zum Thema Rente, haben wir eine Idee, die wir gemeinsam nach vorne bringen können.
Das sind halt diese trumpischen Zeiten, wo es ja, wie du auch immer wieder sagst, um diese thymokratischen Strukturen geht. Das ist alles ein Ego-Kampf.
Das ist das Schlimme. Und im Übrigen, so eine ähnliche Struktur haben wir auf der kommunalen Ebene bei uns im Land. Oh. Weil bei uns im Land gibt es ja keine Koalition auf der kommunalen Ebene. In anderen Bundesländern gibt es die ja, aber bei uns gibt es die nicht. Und bei uns wird tatsächlich immer in der Sache diskutiert. Und es wird zwar im Normalfall stimmen dann schon alle Mitglieder einer Fraktion dann schon dafür oder dagegen. Aber die Mehrheiten finden sich nicht immer entlang einer Koalition, sondern manchmal stimmen dann CDU und Grüne zusammen und manchmal CDU und SPD und manchmal SPD und Grüne und immer entlang der Sache. Und ich finde es insofern auch eine ganz spannende Idee zu sagen, lass uns doch mal wieder mehr entlang der Sache diskutieren und nicht immer entlang von vermeintlichen Mehrheiten, Egos, was weiß ich wie, was jetzt gerade hier. Und ich sage jetzt mal, manchmal ist ein Vorschlag gut, aber weil er von der falschen Seite kommt, wird er schon das so reflexartig, ist man dann dagegen, wo ich immer denke, ey Leute, das ist Kindergarten und genau das ist das, was die Leute auch nicht mögen.
Ja. Und dann haben wir wählen tolle Leute und dann dürfen sie aber nichts sagen, weil sie dürfen ja nicht widersprechen. Ja? Und dann haben wir es eben, dass dann Journalisten sagen, niemand äußert sich. Und ich denke mir, was ist denn da eigentlich los? Wir haben im Grundgesetz steht nichts vom Koalitionsvertrag, aber da steht, und auch übrigens nichts von Fraktionsdisziplin, aber da steht, dass jeder Abgeordnete dem Gewissen verpflichtet ist und sein Mandat frei ausübt. Das war 1961 noch eine Riesendebatte, ob es überhaupt einen Koalitionsvertrag geben darf. Ich finde, dürfen, ja, aber ob das wirklich klug ist, habe ich immer größere Zweifel. Und als Gemeinderat hier in Filderstadt war es genau, wie du gesagt hast, wir Jüngeren haben uns selbstverständlich zusammengetan, wenn es ums Jugendhaus ging. Der von der SPD, der von der FDP, Grüne, wir Jüngeren, wir waren so wenige, wir haben uns zusammengetan. Mhm. Genauso haben die Bauern, der Bauernverband, der hatte geguckt, dass er in jeder Fraktion mindestens eine Vertreterin oder einen Vertreter hatte. Die Grundstückseigentümer, die waren am allerbesten organisiert. Und die Künstler, die Künstler waren ein bisschen schlechter organisiert. Aber sozusagen die eigentlichen Strukturen, die gingen immer über die Fraktionsgrenzen hinaus. Ja. Und auch der Oberbürgermeister wird bei uns oder die Oberbürgermeisterin direkt gewählt und die Dezernenten, also was die Minister wären sozusagen, werden wiederum aus den Fraktionen bestimmt. Das heißt, es ist völlig normal, in der Kommune überparteilich zusammenzuarbeiten. Mhm. Dass ein Grüner mit einem schwarzen OB oder eine SPD-Oberbürgermeisterin mit einem Dezernenten von der FDP zusammenarbeitet, ist hier Standard. Und ich möchte mal behaupten, dieses konkordante Modell, das wir übrigens auch auf der EU-Ebene haben, das ist auch das, was sich die meisten Menschen wünschen würden. Die allermeisten Menschen fänden das richtig toll, wenn wir ein echtes Parlament hätten, wenn wieder richtig diskutiert würde. Weil die meisten Leute sagen, ich weiß nicht, den Pistorius finde ich gut bei der SPD und aber den finde ich gut bei der bei der CDU und die finde ich super bei der CSU oder und so weiter. Oder wie du gesagt hast, Gysi, ja, es gibt doch Leute, wo man sagt, wenn sich die klügsten und besten Leute zusammentun würden, anstatt wie bisher, dass wenige Leute im Hinterzimmer eine Position ausmachen, dann müssen es alle nachbeten. Das wäre mein Vorschlag. Falls es mit einer Koalitionsregierung wieder nicht klappt, liebe Bundesrepublik, schau in dein Grundgesetz und bilde eine Konkordanzregierung.
Im Übrigen war das die erste Idee von Friedrich Merz zu sagen, lass uns doch einen Koalitionsvertrag machen, der nicht so umfangreich ist, sondern lass uns ein paar Kernpunkte definieren. Ich fand die Idee eigentlich super. Bloß hat man dann in diesen Arbeitsgruppen wohl festgelegt, dass wenn man nicht so genau definiert, unglaublich viel interpretationsfähig ist. Und,
Man muss diskutieren. Ich meine, wofür haben wir sie denn gewählt?
Ja, genau.
Ich meine, das ist eine Parteilogik. Aber ich gehe zur Wahl, um gute Leute zu wählen, damit sie genau das machen. Und weil wir hier, und dann schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis, weil wir es von Norbert Blüm hatten. Ich erinnere mich, als er gesagt hat, die Rente ist sicher. Gab es eine Riesendiskussion über die Demografie. Ist die Rente wirklich sicher?
Ja.
Wie müssen wir sie sicher machen und so? Und jetzt ist die Lage viel dramatischer und kein Mensch diskutiert mehr.
Über die Rente. Und dabei gibt es wirklich einen richtig guten Vorschlag von Kai Wittacker Michael Reichel, glaube ich. Ein Abgeordnetenkollege vom Kai, der zur MIT gehört. Die zwei, also ein CDAler und ein MITler, haben sich Wirtschaftsflügel und Sozialflügel haben sich zusammengetan, haben eine super Idee ausgearbeitet und wir diskutieren nicht mal richtig über diese Idee. Das finde ich so schade, dass da nie eine Diskussion in dieser Partei stattfindet. Also ich muss kurz die Grundidee sagen. Die Grundidee ist zu sagen, warum erheben wir denn nicht auch auf Vermögen Abgaben, also Sozialversicherungsabgaben auch auf Vermögen, auf Kapitaleinkünfte und nicht nur auf Arbeitseinkünfte. Weil wir haben ja eine riesige Verschiebung zwischen Arbeit und Kapital. Früher war das Arbeitseinkommen riesig und das Kapitalvermögen war klein. Und es hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte unglaublich verschoben. Wir haben mittlerweile ganz, ganz viele Kapitaleinkünfte und relativ wenig Arbeitseinkünfte. Und wenn man sagt, okay, diese Entwicklung hat nun mal stattgefunden, dann kann ich doch auch überlegen, muss ich dann nicht auch Sozialversicherungsabgaben auf Kapital ein?
Und dann könnten wir den BWL-Professor hier fragen.
Und dann könnten wir, genau, und da haben wir dann jetzt ja in Zukunft einen CDA, also einen Experten in der CDA, mit dem wir das auch gerne mal durchdiskutieren
würden. So war Politik.
Nein, genau darum geht es aber. Nicht jede Idee, die vielleicht von jemandem kommt, wo einem die Nase nicht passt oder so, zu sagen, denn wenn die Idee von dem kommt, diskutiere ich nicht mehr drüber. Das ist doch Quatsch, die Idee kann ja trotzdem gut sein, gell? Also lass uns doch mal wieder über die Ideen diskutieren und nicht von wem kommt eine Idee, sondern wie findest du diese Idee?
Die Zeit der Besonnenheit ist halt so gerade ein bisschen vorbei. Ja. Ne? Also ich gerade als Ökonom sicherlich, also von uns erwartet man tendenziell, vor allem wenn man dann Professor ist oder Professorin, dass man wahrscheinlich auch noch FDPler ist am Ende des Tages, weil klassische Ökonomie sagt ja immer, ne, konzentrier dich auf den Egoismus, dann schaffst du schon automatisch den Wohlstand. Und wir leben natürlich in Zeiten, wo wir ganz genau wissen, das hat ziemlich früh seine Grenzen, dieses Konzept nun mal. Und ich bin ja jemand, der insbesondere auch gerade im Nachhaltigkeitsmanagement vor allem übrigens die soziale Nachhaltigkeit erforscht. Viel weniger die ökologische, also die wird natürlich auch sehr, sehr wichtig und da forschen viele dran. Aber mein Gebiet ist das soziale Unternehmertum. Ja. Wie kann ein Unternehmen sein Geld verdienen, indem es etwas Gutes tut? Nicht nebenbei spenden oder so, sondern wirklich inhaltlich, ganzheitlich nachhaltig ist. Mhm. Und zur Nachhaltigkeit gehört auch die finanzielle Dimension.
Ja, sicher.
Man muss auch Geld machen in dem Sinne, aber indem man eben etwas Gutes tut. Mhm. Und das Problem ist, was ich halt immer wieder sehe, wo diese Debatten ja ständig auch entführt werden, regelrecht, ist ja nach dem Bestreben, nach diesem ständigen Wachstum, vor dem Hintergrund auch, sagen wir mal jetzt, was unseren Wachstum stören könnte, sind dann diese typischen Themen wie dann Flüchtlingswellen, auch dieses schreckliche Begriff, eine Krise, Welle, als wenn Menschen eine Welle so weiter.
Ja.
Das sind auch Themen, die darfst du und sollst du natürlich auch diskutieren.
Mhm.
Weil, also, wenn Leute ständig kommen und so Sachen sagen wie, das darf man heute gar nicht mehr sagen. Nein, du darfst die Sachen schon sagen.
Du darfst es sagen.
Du sollst sie auch sehr gern diskutieren. Aber wenn du dann anfängst, diese halt zu benutzen für deine polarisierenden AfD-lastigen Aussagen, dann haben wir halt ein gewisses Problem, weil wir dann das Diskussionsterritorium einfach verlassen. Versteht? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die große Schwierigkeit, die ich
habe. Und das ist, was mich auch so freut, euch da gerade so zu erleben, weil das ist genau, was ich halt erlebe als Antisemitismusbeauftragter. Es war ja so, ich hatte mich ja nicht beworben, sondern die jüdischen Gemeinden haben mich vorgeschlagen. Und zwar Baden und Württemberg. Ja? Die hatten mich vorher nicht gefragt, aber haben mich wir brauchen einen und der Michael soll das machen. Und dann hat der Ministerpräsident gesagt, okay, ich frage die Fraktionen. Und zwar alle, also außer der AfD. Und es haben zugestimmt Grüne, CDU, SPD und FDP. Und das ist jetzt 7 Jahre her. Und seit 7 Jahren arbeite ich mit allen demokratischen Fraktionen. Ich bin bei denen eingeladen, ich spreche mit den Fraktionen, ich mache mit Abgeordneten Veranstaltungen. Und weil immer klar ist, wir sind unterschiedliche Parteien, wir sind unterschiedlich her, aber wir haben gemeinsame Ziele. Und das soll ich euch was sagen, genau das, was hier passiert, passiert ja auch. Wenn ich zum Beispiel neulich war ich bei der SPD-Veranstaltung mit einem SPD-Abgeordneten, die Augen haben geradezu geleuchtet. Die Leute sind in die Politik gegangen, um über Inhalte zu diskutieren. Die wollen wissen, zum Beispiel bei der SPD wollen sie von mir wissen, wie ist das zum Thema Bildung? Was kann man da besser machen? Bei der FDP haben wir gesprochen über Hoss und Hopf, ja, diese Krypto-Influencer und ihre Verschwörungsmythen. Ja. Bei der CDU geht es dann vielleicht stärker um innere Sicherheit, ja, oder um Antisemitismus an Hochschulen. Jeder hat natürlich so ein bestimmte Schwerpunkte, Themen, die ihn interessieren. Mhm. Aber es geht um Inhalte. Ich kann, und ich habe das Gefühl, dass die allermeisten Menschen eigentlich nicht sich in der Politik engagieren, weil sie nur den ganzen Tag irgendwie gewinnen und andere fertig machen wollen, sondern eigentlich, weil sie mal Lust hatten, wirklich über Inhalte zu sprechen. Und ich mache das jetzt seit 7 Jahren und seit 7 Jahren hat mir keine dieser demokratischen Fraktionen das Vertrauen entzogen. Wir bekommen so viele Einladungen, dass mein Team und ich, dass wir gucken müssen, dass wir das sozusagen überhaupt noch gewuppt kriegen. Und wenn das in Baden-Württemberg doch also auch schon funktioniert und wenn wir es gerade auch hier sehen, diese Freude, ich traue es unserem Bundestag zu. Ich glaube, und da sind so gute Leute drin, und zwar in allen demokratischen Parteien, dass das theoretisch, liebes Berlin, seid mal mutig, guckt in die Schweiz, lest euch ein, Konkordanzregierung, es könnte innerhalb von wenigen Tagen Wirklichkeit werden.
Wir brauchen, glaube ich, auch ein Stück weit diesen Glauben, um ehrlich zu sein. Nicht nur alleine Zweckoptimismus, weil sonst haben wir ein Riesenproblem, aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie am Aktienmarkt, so self-fulfilling prophecies, wie man so schön nennt. Mhm. Wenn du an diese Aktien nicht glaubst, dann wird ihr Wert natürlich sinken. Und ich glaube, mit unserer Demokratie verhält es sich sehr, sehr ähnlich. Denn wenn wir so ständig den Glauben daran mal verlieren, dass es auch klappen kann, gerade wenn wir andere Länder gucken, sind unsere Politikerinnen und Politiker perfekt? Nein, bei weitem nicht. Ich weiß gar nicht, wo der Spruch so herkam, aber am Ende des Tages hieß es oder sinngemäß so viel wie, die Demokratie ist nicht perfekt, aber sie ist das Beste, was wir letzten Endes haben. Mhm. Und wenn wir anfangen, den Glauben darin zu verlieren.
Ja, das wäre ganz fatal.
Ganz genau.
Also ich würde auch sagen, das war jetzt so ein schönes Vorschlusswort, dass wir unserem Gast das Schlusswort geben. Wir werden wieder senden, aber dann schon aus neuen Hallen, ja, sozusagen hier, wenn der Umzug abgeschlossen ist. Also jetzt wird mal eine kurze Sendepause sein, aber eben nur, weil wir zu tun haben und Familie Blume packt mit an. Das ist Familie Inge, ja, genau.
Wir sind Arbeiterkinder.
Ja, wir sind ja, Arbeiterkinder. Genau. Und Neuschwaben.
Genau. Braucht dich.
Und du als unser Gast, liebe Monika, du bekommst aber heute das Schlusswort, solange du willst.
Solange ich will. Also vielleicht ich würde gerne noch einen Wunsch äußern. Tatsächlich an viele Kolleginnen und Kollegen in der Politik, egal welcher Fraktion. Ich finde, wir brauchen mehr Empathie in der Politik. Diese Fähigkeit, sich in andere Situationen rein zu versetzen. Mal zu überlegen, was macht es mit Menschen, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise über sie rede. Mal immer nur mal überlegen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich selber so betitelt werde oder wenn ich selber in der anderen Situation wäre. Einfach mal so sich so über immer so ein bisschen über Kreuz wieder denken, so mit in andere Situationen reindenken. Ich glaube, da wäre schon extrem viel gewonnen, mal zu überlegen, was macht es mit einem wenn ich jenes mache, wenn ich so rede. Ich meine, jetzt machen wir uns nichts vor, bei der AfD wird es nichts. Mhm. Genau das geht ja total ab, beziehungsweise also die kann sich immer nur auf eine, das ist ja schwarz-weiß mal, also da ist ja alles schwarz-weiß. Und ich glaube aber, das Leben ist nicht schwarz-weiß. Es besteht aus ganz, ganz vielen grauen Stufen aller Schattierungen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, immer mal zu überlegen, was geht denn in einem Menschen vor, der nicht so viel Geld hat oder noch viel mehr Geld hat, der, was weiß ich, eine Arbeit hat, in der er sich nicht wohlfühlt oder eine Arbeit hat, in der er sich super wohlfühlt, aber einfach nicht mehr kann, weil es zu viel wird und so weiter. Also einfach mal in diese konkrete Situation reinzudenken und dann zu überlegen, wie werde ich denn diesem Menschen gerecht? Und das mit möglichst vielen Menschen wieder, so wieder dieses ganzheitliche Gesellschaft, was und so, das wäre mir ganz arg wichtig, wieder einfach mehr, ja, mit mehr gesunde Menschenverstand und Empathie Politik machen. Das würde ich gerne so ein bisschen als Schlusswort.
Der Elon Musk hat ja gesagt, Empathie wäre die Schwäche unserer Zivilisation, ja, ja. Aber ich glaube, die Monika hat recht, oder?
Nee, das ist ja definitiv recht. Also Empathie ist, glaube ich, eine der größten Stärken, die wir als Menschen haben, was uns menschlich macht. Ja. Deswegen wunderschönes Schlusswort.
Wir sind uns diesmal einig und so werden wir hoffentlich auch das nächste Mal wieder diskutieren, wenn es dann wieder heißt.
Hallo, Herr Doktor.
Und hallo, Herr Professor. Danke, Monika, dass du da warst.
Vielen lieben Dank, dass du da warst. Bedanke mich für euch, war toll.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.